Edward Colston, ein westenglischer Kaufmann, war als großzügiger Wohltäter der Stadt Bristol bekannt, der er umgerechnet über 5 Millionen Pfund für wohltätige Zwecke gespendet hatte. Lange nach seinem Tod widmeten ihm vermögende Mitbürger der Stadt eine Bronzestatue. Im Januar 2020 stürzten wütende Demonstranten diese Statue von ihrem Sockel und versenkten sie kurzerhand im Hafenbecken von Bristol. Was das mit Jesus zu tun hat, das klären wir heute bei Bibel Plus. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Freiheit. Und auch bei diesem Thema werden wir feststellen, dass es durch die Lehren von Jesus und das Leben seiner Nachfolger zu einem unglaublichen Mentalitätswandel gekommen ist. Edward Colston, von dem eingangs die Rede war, hatte nämlich einen Großteil seines Einkommens mit der Royal Africa Company verdient, einer Gesellschaft, die ab Mitte des 17. Jahrhunderts das Monopol in England für den Sklavenhandel in Westafrika besaß. Auf diese Weise war Colston an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt, darunter 12.000 Kinder. Fast 20.000 Menschen sollen allein an Bord seiner Schiffe gestorben sein. Was musste geschehen, damit jemand, der noch im 19. Jahrhundert als großer Wohltäter galt, mittlerweile als verachteter Menschenhändler gesehen wird? Freiheit hatte auch in der Antike durchaus einen hohen Stellenwert. Als politischer Begriff tauchte er im 5. Jahrhundert vor Christus in Griechenland auf. Speziell in Athen war er auch mit demokratischem Gedankengut verbunden und zeigte so die Freiheit von Tyrannei an. Freie Bürger waren dann aber letztlich nur die Vermögenden, die eine entsprechende Erziehung genossen hatten und sich Beschäftigungen widmen konnten, die eines freien Bürgers eben würdig waren. In Rom mussten die sogenannten Plebejer, also alle, die nicht das Glück hatten, der adligen Oberschicht, den Patriziern anzugehören, permanent um politische Teilhabe kämpfen. Und in der Kaiserzeit schützte einen auch das römische Bürgerrecht nicht mehr vor der Willkür mancher Amtsinhaber. Alle Reiche der Antike hielten es im Übrigen für selbstverständlich, dass sie das Recht darauf hatten, ihre Feinde zu töten und die Besiegten zu versklaven. Der so geschätzte Philosoph Aristoteles etwa erklärte, dass manche von Natur aus Sklaven seien, weil es ihnen an Vernunft mangele. Sklaven sind für ihn beseelte Werkzeuge. Tatsächlich galt Sklaverei überall als notwendige Einrichtung, ohne die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben nicht denkbar war. Kritik an dieser Institution als solcher übte so gut wie niemand. Rodney Stark schreibt in seinem Buch »Der Triumph des Christentums«: »Alle bekannten Gesellschaften oberhalb des absoluten Primitivniveaus waren Sklavengesellschaften.« Was aber sagt die Bibel zur Sklaverei? Auch für die biblischen Autoren gehörte die Sklaverei zum Alltag. Besonders prägend war die Zeit, in der das Volk Israel in Ägypten Sklavenarbeiten für einen tyrannischen Pharao hat erbringen müssen. Das Alte Testament selbst reguliert die Sklaverei in für damalige Verhältnisse erstaunlich humaner Weise. So durften die hebräischen Sklaven nur 6 Jahre lang dienen. Im 7. Jahr mussten sie ohne Lösegeld freigelassen werden, falls sie nicht freiwillig bleiben wollten. Das Töten von Sklaven war verboten und stand unter Strafe. Wurden Sklaven schwer verletzt, so mussten sie freigelassen werden. Hier sind Sklaven offenkundig mehr als beseelte Werkzeuge. So werden die Israeliten auch ermahnt, nicht die wirtschaftliche Not anderer auszunutzen. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen. Du sollst nicht mit Gewalt über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Sklaven werden sogar im wichtigsten Gesetzestext der Weltgeschichte erwähnt, den 10 Geboten. Dort erklärt Gott, dass das Gebot, den Feiertag zu heiligen und die Arbeit ruhen zu lassen, ausdrücklich auch für die Sklaven gilt. Auch im Neuen Testament begegnet uns die Institution der Sklaverei hin und wieder. Auch hier wird sie nicht grundsätzlich in Frage gestellt, wohl aber abgemildert. Paulus etwa schreibt im Kolosserbrief: Ihr Herren, gewährt den Sklaven, was sich billigerweise gehört, und denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und im Galaterbrief betont er ausdrücklich die Gleichwertigkeit aller Menschen vor Gott. Denn es gibt nicht mehr Sklaven und Freie, denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus. An keiner Stelle vermittelt die Bibel den Eindruck, bei Sklaven handele es sich um minderwertige Menschen, die man behandeln kann, wie man möchte. Das war revolutionär. Und trotzdem kann man fragen, warum positioniert sich die Bibel nicht deutlicher gegen die Sklaverei? Warum mildert sie nur den Missbrauch? Wir lernen an anderer Stelle, dass Gott manche Regeln wegen der Herzenshärte der Menschen noch duldet. Jesus sagt das ausdrücklich im Zusammenhang mit der Scheidung. Von Anfang an aber, sagt er, sei es nicht so gewesen. Dieses Prinzip erklärt auch den Umgang der Bibel mit der Sklaverei. Dass der schlimmste Missbrauch eingedämmt, die gesamte Institution aber nicht direkt verworfen wird, geschieht wegen der Herzenshärte des Menschen. Was Gott tatsächlich will, zeigt sich daran, wie es von Anfang an war. Am Anfang aber gab es keine Sklaven und auch am Ende wird es sie nicht mehr geben. Im Glauben an Jesus werden die Unterschiede zwischen Freien und Sklaven endgültig aufgehoben, so wie Gott sich das vorstellt. Die Argumentation der Bibel entzieht der Sklaverei also letztlich die Grundlage. Weil das auch viele Christen erkannten, standen christliche Politiker und Prediger an vorderster Front im Kampf gegen die Sklaverei. Der einflussreiche britische Prediger Spurgeon nannte die Sklaverei auf einer Predigtreise in Amerika den widerlichsten Schandfleck, der je ein Nationalwappen befleckt hat, und meinte, es wäre besser, dass die Vereinigten Staaten in 1000 Bruchstücke zerfielen, als dass man die Sklaverei weiterhin dulden würde. Der Methodistenprediger Wesley verurteilte die Sklaverei als abscheuliche Schurkerei, ein Skandal für die Religion und die menschliche Natur. William Wilberforce, der britische Politiker, auf dessen unermüdliche Initiative hin das britische Parlament ein Gesetz gegen den Sklavenhandel erließ und die Sklaverei in Großbritannien schließlich ganz abschaffte, begründete seine Haltung mit christlichen Grundsätzen. Er erklärte, der allmächtige Gott habe ihm die Abschaffung des Sklavenhandels zur Aufgabe gegeben. Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. David Brian Davis, ein weltweit führender Historiker für die Geschichte der Sklaverei, kommt in seinem Werk Sklaverei und menschlicher Fortschritt zu dem Ergebnis, dass die Religion im Zentrum des Engagements aller britischen Abolitionisten stand und es ohne die Religion nicht zur Abschaffung der Sklaverei in der neuen Welt gekommen wäre. Freiheit hat aber noch weitere Aspekte. Eine ihrer wesentlichen Ausprägungen ist die Rechtsstaatlichkeit. Nur sie sichert die Bürger vor staatlichen Übergriffen ab und setzt der Obrigkeit Grenzen, indem sie den Bürgern Rechte gewährt oder das Bestehen solcher Rechte anerkennt. So heißt es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: Folgende Wahrheiten halten wir für selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind und dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Die christlichen Untertöne sind nicht zu überhören. Da ist von einem Schöpfer die Rede, der alle Menschen gleich geschaffen hat. Das ist die Basis, ohne die alles Weitere keinen Sinn ergibt. Wer das nicht glaubt, der sollte sich fragen, was wohl die Menschen der Antike dazu gesagt hätten, wenn man ihnen erklärt hätte, es sei selbstverständlich, dass alle Menschen die gleichen unveräußerlichen Rechte haben. Sie hätten das keineswegs für selbstverständlich, sondern für absurd gehalten. Erst die Tatsache, dass diese Rechte den Menschen von ihrem Schöpfer verliehen wurden, sichert sie übrigens entscheidend ab. Denn Rechte, die nur der Staat verleiht, kann er auch wieder aberkennen. Besonders wichtig zu betonen ist, dass die Grundrechte jedem einzelnen Bürger zukommen. Gerade auch denen, die zum Wohl der Gesellschaft nichts beitragen können oder wollen. Malcolm Muggeridge, ein britischer Journalist, der durch seine Berichterstattung unter anderem über Mutter Teresa zum Glauben kam, schreibt: Wir dürfen nicht vergessen, dass sich unsere Menschenrechte vom christlichen Glauben ableiten. Nach christlichem Verständnis ist jedes einzelne menschliche Wesen, wer auch immer er oder sie sein mag, krank oder gesund, klug oder dumm, schön oder hässlich, jedes menschliche Wesen ist von seinem Schöpfer geliebt. Das ist eine ganz andere Art von Freiheit, als sie menschliche Ideologien verbreiten. Für die Nazis etwa war die Volksgemeinschaft alles. Freiheit gab es nur insoweit, als man Teil dieser Volksgemeinschaft war und zu deren vermeintlichen Wohl beitrug. Parolen wie »Du bist nichts, dein Volk ist alles« zeigen, wie weit dieses Verständnis von dem biblischen Konzept entfernt ist. Auch heute gibt es Tendenzen weg von Individualgrundrechten hin zu Gruppenrechten. Rechte, die man nur aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe erhält, zerstören aber die jedem einzelnen Individuum verliehenen Rechte, weil sie plötzlich von Bedingungen, nämlich der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, abhängen. Solche Gruppen können sich durch Parteizugehörigkeit, aber auch durch ethnische oder geschlechtliche Kriterien abgrenzen. Wer für derartige gruppenbezogene Rechte argumentiert, sollte sich bewusst machen, dass er damit die Freiheit des Individuums angreift. Ein weiteres im Westen heute ganz selbstverständliches Freiheitsrecht, die Religionsfreiheit, hat ebenfalls christliche Wurzeln. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg. Die Kaiser Theodosius und Justinian etwa zwangen viele Menschen, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Und Karl dem Großen ging es bei seinen brutal geführten Sachsenkriegen auch um eine Christianisierung seiner Feinde. Dass Jesus nie irgendjemand mit Gewalt gezwungen hat, ihm zu folgen, ist bei solchen Umtrieben fatalerweise untergegangen. Es gab aber immer wieder christliche Leiter, die daran erinnert haben. Der Apologet Tertullian etwa schrieb schon im 3. Jahrhundert: Es ist ein fundamentales Recht, dass jeder Mensch gemäß seinen eigenen Überzeugungen anbeten kann. Freier Wille, nicht Gewalt, sollen uns hier führen. Und Martin Luther, der ja vehement für die biblische Wahrheit eintrat, schrieb an die sächsischen Fürsten, dass sie Irrlehrer nur dann bekämpfen sollten, wenn diese selbst gewalttätig werden. Im Übrigen gelte: Wir, die wir das Wort Gottes führen, sollen nicht mit der Faust streiten. Das hat sich heute durchgesetzt. Wo immer sich der christliche Glaube mehrheitlich ausbreitet, herrscht Glaubensfreiheit. In islamisch geprägten Ländern dagegen ist die Abkehr vom Islam in aller Regel mit deutlichen Sanktionen belegt. Und in Indien gibt es in vielen Bundesstaaten Anti-Konversionsgesetze, die jeden Wechsel der Religion verbieten. Die Organisation Freedom House bewertet den Zugang von Menschen zu Freiheit und politischer Teilhabe in 210 Ländern der Erde. Die ersten 5 Plätze der Rangliste gehen aktuell an Finnland, Schweden, Neuseeland, Norwegen und San Marino. Wer einmal zählt, wie viele von den als frei eingeschätzten Ländern einen christlichen Hintergrund haben und umgekehrt überprüft, welche Religionen in den als unfrei bewerteten Ländern vorherrschen, der wird einen klaren Zusammenhang entdecken. Bei der Sklaverei, leider immer noch ein furchtbares Problem, sieht es ähnlich aus. Nach den offiziellen Schätzungen der Vereinten Nationen lebten 2021 weltweit rund 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei. Nach dem Global Slavery Index von 2016 leben 58% aller Sklaven in nur 5 Staaten. Über 18 Millionen in Indien, etwa 3,5 Millionen in China, über 2 Millionen in Pakistan, über 1,5 Millionen in Bangladesch und über 1,2 Millionen in Usbekistan. Man muss schon absichtlich wegschauen, um den Zusammenhang mit der Religion zu übersehen. Staaten, die lange durch christliche Ideen und Werte geprägt wurden, schneiden beim Thema Freiheit klar am besten ab. Das ist eine natürliche Folge der christlichen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen. Wir haben gesehen, dass der christliche Glaube ein Garant für Freiheit ist. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, was er zum Thema Gleichheit beigetragen hat. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein hier bei Bibel Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.